Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Und sie kamen zu den Jüngern. Sie, das ist Jesus und drei Jünger, voran geht die Verklärung auf dem Berg. Sie, Jesus und die drei Jünger, kamen zu den anderen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er, der Geist, ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn, den Geist, austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Dieser Spruch aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gilt auch hier und jetzt. Und zwar nicht einfach für unser Verhalten außerhalb der Mauern der Kirche, in der Politik, sondern hier und jetzt, wenn Sie diesen Text hören. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Wer einen Text der Bibel, wer eine Predigt verstehen will, auch übrigens der, der eine Predigt schreiben will, muss sich wehren gegen den Bibeltext und gegen die Predigt. Nur dann nämlich fängt der Text und fängt die Predigt an zu reden. Wie wehrt man sich gegen einen Text und gegen eine Predigt? Indem man die eigene Widerständigkeit dagegen setzt. Warum soll ich ausgerechnet diesen Text hören? Warum komme ich mit meinen Fragen, warum kommt meine Situation darin nicht vor? Beispielsweise der Anschlag auf die Synagoge in Halle, der uns umtreibt. Die neue Wolte des Syrien-Konflikts, der Beginn des Einmarschs der Türkei in Nordsyrien. Die grauenhaften Bürgerkriege in Afrika, in Mittel- und Südamerika. Die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer. Die Ängste mancher Mitbürger vor einer Veränderung unserer Gesellschaft durch Zuwanderung und umgekehrt unsere Sorgen angesichts dieser Ängste erleben wir einen Rechtsruck unserer Gesellschaft. Der Klimawandel und die Untätigkeit der westlichen Gesellschaften oder für andere die Verzweiflung darüber, dass die abwägende Vernunft in dieser apokalyptisch aufgeladenen Debatte keine Stimme mehr hat. Oder die Krankheit eines Freundes oder eines Familienangehörigen, das Schwächerwerden unserer Eltern, der Tod eines nahestehenden Menschen. All das und viel mehr bestimmt unser Leben? Mit diesen Fragen sitzen wir hier. Und sie kommen nicht vor in dem Text. Vielleicht kann der eine oder die andere ihre Widerständigkeit unterbringen in dem Ruf, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Aber dieses fromme Einstimmen in den Text wird doch auch irgendwo gestört. Denn, und nun wehren wir uns wieder, was ist denn das für eine Situation, die da beschrieben wird? Ein verzweifelter Vater will Hilfe für sein Kind und wird nach seinem Glauben gefragt. Offenbar nur wer glaubt, dem wird geholfen. Auch das stört gewaltig. Und die Selbstverständlichkeit, mit der hier eine Krankheit als Besessenheit ausgegeben wird, ebenfalls. Wer sich nicht wehrt, hier, jetzt, gegen den Text, der lebt verkehrt. Denn er gibt dem Text keine Chance. Nur wer widerspricht, gibt dem Text die Chance, selbst zu reden. Ein Volksauflauf. Die Jünger Jesu streiten sich mit Schriftgelehrten. Und Jesus, der hinzukommt mit den anderen Jüngern, erfährt, dass die Jünger nicht fähig sind, einen Jungen zu heilen, der offensichtlich unter Epilepsie leidet. Ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, sagt der Vater. Der hat einen sprachlosen Geist und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Zum Widersprechen, zum sich wehren, motiviert natürlich schon die Annahme, dass da ein böser Geist am Werk ist. Warum muss denn jemand, der offenbar nur krank ist, ganz eindeutig oder relativ eindeutig eine Epilepsie, gleich von einem Geist besessen sein? Ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist und später erfahren wir auch, taub ist der Geist auch. Wer widerspricht, wer sich wehrt, muss genau hinhören. Er hat einen sprachlosen Geist, sagt der Vater. Und später sagt Jesus, du sprachloser und stummer Geist, fahre aus. Das heißt, es ist nicht der Junge, der stumm ist und taub. Der Junge ist nicht krank. Er ist nicht versehrt, er ist ganz normal. Aber da ist ein Geist, der ihn hindert zu sprechen. Sprachlos und taub ist der Geist, nicht der Junge. Es ist der Geist, der ihn hin und her reißt und ins Feuer wirft. An sich ist der Junge gesund, vollständig, vollkommen. Er wird nur daran gehindert, er selbst zu sein. Und die Heilung besteht darin, dass Jesus den Jungen befreit. Das, was ihn da in Besitz genommen hat, den Jungen wird von ihm getrennt. Nein, wir glauben natürlich nicht an Geister. Aber diese Feststellung, er kann nicht reden, weil er von einem Geist besessen ist. Die Feststellung, er wird in beängstigender Weise hin und her gerissen, weil er von einem Geist besessen ist. Das ist nicht nur und einfach eine überholte, von der medizinischen Forschung überholte Ursachenangabe, sondern das ist eine wichtige Unterscheidung. Wer so redet, sagt damit, eigentlich ist dieser Junge wie ich. Klar, er kann nicht reden, aber er wird am Reden gehindert von einer fremden Macht. Eigentlich kann er reden, eigentlich gehört er in unsere Kommunikationsgemeinschaft hinein. Oder faktisch benimmt er sich beängstigend. Ein epileptischer Anfall, wer ihn einmal erlebt hat, ist beängstigend. Aber das ist eine fremde Macht, eigentlich ist er ganz normal. Es ist etwas anderes, ein Geist, nicht er selbst, der ihn beängstigend macht und der ihn zum Schweigen bringt. Die Rede von Geistern, von Besessenheit, hat so besehen einen guten Sinn, sagt nämlich, der Besessene ist eigentlich wie wir. Er ist eigentlich nicht stumm, er ist eigentlich nicht taub, er ist eigentlich nicht beängstigend. Eine fremde Macht hält ihn gefangen. Die Rede von Besessenheit und von Geistern ist, so verstanden, die Anerkennung der Menschenwürde des Kranken. Da schrie er, der Geist, und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Damit endet die Besessenheit. Nun kommt eine wichtige Fortsetzung. Und er, der Junge, lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Alle halten ihn für tot, sehen, dass er tot ist. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Jesus glaubt nicht an den Tod. Er glaubt nicht an die Macht des Geistes. Er behandelt den Kranken wie einen Gesunden, unterscheidet ihn von dem Geist, der ihn besessen hält, und treibt ihn aus. Und siehe da, was zurückbleibt, ist der ganz normale Mensch, ein Mensch wie du und ich. Jesus glaubt an den Menschen unterhalb seiner Gefangenschaft. Und er behandelt den Toten wie einen Lebenden. Er greift seine Hand und richtet ihn auf, und siehe da, er steht auf. Wenn du aber etwas kannst, so hatte der Vater vorher gesagt, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was ist Glaube? Im Hebräerbrief steht eine ganz glänzende Definition im 11. Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Der Glaube rechnet mit einer anderen Wirklichkeit. Rechnet damit, dass die Zukunft, die noch nicht ist, wahrer und stärker ist als die Gegenwart, die wir sehen. Dass das, was man nicht sieht, wirklicher ist als das, was man sieht. Dass der Kranke, hier ein Epileptiker, ein Mensch ist wie alle anderen, nur gefangen. Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Aber darauf, auf diese nicht sichtbare Wirklichkeit, verlässt sich der Glaube. Die hält er für stärker und wahrer als das, was er sieht. Dass der Tote nicht tot ist, sondern lebt, sieht man nicht. Alle halten ihn für tot, den Knaben. Das kann man nur hoffen. Der Glaube zweifelt nicht an dem, was er hofft, und reicht dem Jungen die Hand und richtet ihn auf. Dass der Weg ans Kreuz ein Weg zum Leben ist, hofft man nur. Aber Jesus von Nazareth hat daran, im Unterschied zu seinen Jüngern, die nicht heilen können, nicht gezweifelt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es sind in dieser Geschichte nicht die Jünger, die glauben, weder in dieser Geschichte noch dann am Kreuz. Die schaffen es nicht zu heilen. Sie schaffen es nicht, das, was man hofft, das, was man nicht sieht, gegen die Wirklichkeit durchzusetzen. Es ist auch nicht der Vater des Kindes eingestandenermaßen, der glaubt, trotz seines Schreis. Und es ist auch nicht der Junge, sondern es ist Jesus von Nazareth, der Mensch, der das kommende Reich Gottes verkündigt, der daran glaubt, dass dieses Reich der Zukunft jetzt schon mächtig ist, dass die Zukunft stärker ist als die Wirklichkeit, die uns umgibt, und die so fern ist vom Reich Gottes. Und siehe da, das Reich Gottes setzt sich gegen die Wirklichkeit durch. Die Gefangenschaft des Jungen hat ein Ende. Und siehe da, er ist wirklich wie wir. Der scheinbar Tote, den Jesus wie einen Schlafenden behandelt und weckt, steht tatsächlich auf. Das Reich Gottes erweist sich als stärker als die sichtbare Wirklichkeit. Die Wirklichkeit. Das ist der nicht enden wollende Krieg in Syrien und die vielen Bürgerkriege in Afrika. Das sind die reichen Gesellschaften, unsere Gesellschaften der Nordhalbkugel, die auf Kosten der Südhalbkugel leben. Das ist der Mensch, der sich in einen mörderischen und sinnlosen Hass hineinredet, besessen ist von seinem Hass und dann tötet. Die Wirklichkeit, das ist die Krankheit, die unser Leben zerstörerisch verändert. Das ist der Tod, den wir immer verdrängen und der doch immer wieder neu unser Leben begrenzt und uns bevorsteht. Glaube. Eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist die Zuversicht gegen die Wirklichkeit des Hasses und der Zerstörung und des Todes. Glauben heißt, Leben als ein Angehöriger des Reiches Gottes. Leben in der Nachfolge des glaubenden Christus. Es nicht anerkennen, dass die Wirklichkeit des Hasses und des Todes, die wir sehen, stärker ist als die Botschaft von der Liebe, die Christus nicht einfach verkündigt, sondern die er lebt. Jetzt ganz konkret. Was heißt das angesichts der Kriege und Bürgerkriege, angesichts des Flüchtlingselends, angesichts des Anschlags in Halle? Widerspruch. Widerspruch gegen den Hass im Vertrauen auf die Wirklichkeit des Reiches Gottes. Der Hass, der Krieg, die Vernichtung ist Wirklichkeit, zweifellos. Ist das, was gegenwärtig ist, was man sieht, die Welt. In der Nachfolge Jesu zu glauben, den Glauben zu haben, der die Welt überwindet, heißt, die Zukunft gegen die Gegenwart stellen. Das Nichtsichtbare für stärker halten als das, was vor Augen ist. Im Vertrauen auf die Auferstehung aus dem Tod, angesichts der Macht des Bösen und des Hasses, festzuhalten am Willen Gottes, der Liebe ist. Dem Hass widersprechen um der Liebe willen. Und das kann vielerlei Gestalt gewinnen. Im Fall des Anschlags auf die Synagoge teilnehmen an Kundgebung und Solidaritätsbekundung, Trost und Vergewisserung unserer jüdischen Freundinnen und Freunde. Also öffentlich Zeugnis ablegen für unsere feste Zuversicht dessen, was man hofft, und unseres Nichtzweifelns an dem, was man nicht sieht. Und natürlich umkehren, wo wir selbst auf dem Weg des Hasses sind. Denn es gibt eine Wirklichkeit, die stärker ist als die Wirklichkeit des Hasses. Wissen Sie, das zu glauben fällt uns gerade angesichts der Täter, der Hintermänner, der Profiteure, der Bürgerkriege und der Verbrechen in aller Welt oder gerade angesichts des Verbrechens in Halle sehr schwer. Schwer ist es auch zu hoffen, dass es Freiheit geben kann von diesem Geist des Hasses. Schwer ist es zu hoffen, dass die Menschen frei werden vom Hass. Aber wo ein Mensch wirklich frei wird von seiner Verblendung, von dem Geist, der ihn beherrscht, da ist ein Wunder geschehen. Dieses Wunder können wir nicht herstellen, so wenig wie die Jünger den Knaben heilen können. Und manchmal fällt uns schon diese Hoffnung schwer, dieses Vertrauen, diese Unterscheidung, dass unter dem Hass und dem Unrecht ein Mensch ist, die Menschheit ist, wie du und ich. Besessen von einem bösen Geist, der aber frei werden kann. Hoffen auf ein Ende des Hasses, das fällt schwer, aber das ist unsere Aufgabe. Und da gewinnt für mich persönlich der Schrei des Vaters dieses besessenen Knaben einen neuen Sinn. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, auf das zu vertrauen, was in der Zukunft liegt und was man in der Dunkelheit der Gegenwart nicht sieht. Hilf mir, Vertrauen auf das Leben aus dem Kreuz. Und dieses Vertrauen, diesen Glauben, diese Zuversicht gebe Gott uns allen. Amen.